Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen heute Morgen. Es ist schön, wieder bei euch in Lauenburg zu sein. Eine kleine Herde sind wir nur, aber unser Herr ist bei uns. Und das ist die Hauptsache. Herzliche Grüße aus Lübeck, aus der Arche und auch ganz besonders von meiner Frau. Sie kann ja leider meistens sonntags mit mir morgens nicht los, weil sie muss ja in Lübeck die Musik machen. Aber es ist schön, wieder hier zu sein. Auch wenn es eine Weile her ist. Und auch wenn es wieder eine Weile dauert, bis ich wiederkomme. Aber ich habe ja für Ersatz zum Teil auch gesorgt. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass wir hier gegenwärtig sein dürfen, wieder in deinem Haus. Und wir wissen, du bist mitten unter uns, Herr, und du möchtest uns durch das Wort leiten, durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Lass uns hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Und lass es uns einfließen in unseren Alltag, dass wir es nicht nur gehört haben, sondern dass es auch uns da, wo es notwendig ist, verändert. Und segne jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist. Sei du auch bei denen, die heute nicht da sind. Vielleicht ist auch jemand krank, Herr. Du möchtest bei jedem sein, du kennst sie alle. Und wir danken dir dafür, dass wir dennoch hier sein dürfen und in Ruhe und Frieden dein Wort betrachten, miteinander singen und beten dürfen und dich ehren. Amen. So, nehme ich hier mal wieder Platz. Weil, ja, ich war ja am Dienstag zur Kontrolle beim Arzt und er sagte, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Alle Werte picobello. Also keine Angst, so schnell komme ich euch nicht davon. Wahrscheinlich. Aber so ist es manchmal. Man wird älter, dann kommt dies, dann kommt das, dann kommt jenes. Aber wir vertrauen unserem Herrn und dann geht es weiter. Ich hatte gesagt, ja, es geht bei uns in der Arche geht es aufwärts. Es wächst vor sich hin. Der Nachmittagsgottesdienst ist voll mit 80 Leuten. Der Morgengottesdienst ist jetzt bei 50 ungefähr. Und wenn da noch 30 dazukommen, dann müssen wir um mittags um zwei einen dritten Gottesdienst anfangen. Und wenn der auch noch voll wird, dann brauchen wir ein anderes Haus. Schauen wir mal, was der Herr tut. In 14 Tagen haben wir Taufe und es werden 12 bis 14 Leute getauft bei uns. Ich weiß es deshalb nicht so ganz genau, weil die meisten waren im Taufseminar, dann sind noch Nachzügler gekommen und die sind jetzt auch noch in der Vorbereitung. Und bei uns ist das so, dass wenn sie das Taufseminar durchlaufen haben, wenn sie genau wissen, worum es eigentlich geht in der Taufe, dann müssen sie sich nochmal entscheiden, dass sie sich taufen lassen wollen. Und wenn jemand sagt, ich bin noch nicht so weit, ist das auch in Ordnung, dann kommt er beim nächsten Mal dran. Aber wir freuen uns, es geht voran und wir hoffen, wir müssen das hier in Lauenburg auch mal hinkriegen. Ich sage ja, ich muss jetzt wirklich mal unsere Leute hierher schicken, unsere Straßenevangelisten. Ihr werdet euch wundern, was die erzählen, wenn sie wieder reinkommen. Ich kann das kaum glauben. Wenn die auf der Straße, die Leute bleiben stehen, die haben Fragen, die kriegen keine Antworten mehr, die wissen nicht, was los ist in der Welt im Augenblick. Es geht irgendwie alles drunter und drüber, nichts funktioniert mehr richtig. Sie haben keinen Durchblick mehr. Und das ist mein Thema heute Morgen. Kein Durchblick haben ist ziemlich schlimm, heißt das Thema. Habt ihr schon mal an einer Nachtwanderung teilgenommen? Ich war schon an mehreren als Teilnehmer dabei und habe auch schon einige geleitet, aber an eine erinnere ich mich besonders. Ich war damals 20 Jahre alt und habe über Silvester eine mehrtägige Jugendfreizeit mit 20 Jugendlichen geleitet. Am Silvesterabend haben wir dann eine Nachtwanderung durchgeführt. Es war kalt, wir wanderten durch einen dunklen Wald und hatten uns verlaufen. Die Stimmung sank und meine Unruhe wuchs. Dann sahen wir weit weg Lichter. Zuerst konnten wir uns daran orientieren und als wir die Lichter erreicht hatten, auch wieder gut alles sehen. Wenn man nichts sieht, ist es schwer, sich zu orientieren, den Weg zu finden. Einige, vor allem Jugendliche, kennen das vielleicht auch, oder Studenten aus ihren unaufgeräumten Zimmern. Ich weiß, wovon ich rede. Im Dunkeln stolpert man über alles, findet nichts und kann nicht aufräumen. Im Licht sehen wir die Hindernisse, können aufräumen und auch etwas finden. Wenn man nicht sieht oder gar richtig blind ist, ist das alles sehr schwer. Ob wir sehen können oder nicht, gebrauchen wir auch im übertragenen Sinn. Da sitzt zum Beispiel ein Schüler vor seiner Arbeit und denkt, ich habe absolut keinen Durchblick und meint damit, ich verstehe nichts. Ein anderer Schüler sagte mal, wir sind jetzt Bibelchecker und wollte sagen, wir haben jetzt den Durchblick in Bezug auf die Bibel. Manchmal sagen wir, mir geht ein Licht auf. Man sieht es dann auch im Gesicht, wenn plötzlich eine 60-Watt-Birne angeht, das heißt, jemand plötzlich den Durchblick hat und alles verstanden hat. Oder wir beleuchten ein Problem oder eine Situation von allen Seiten, um Durchblick zu bekommen. Wir haben ein Ziel vor Augen, sehen das Ziel und gehen darauf zu. Oder jemand ist blind vor Wut. Wenn ein Mensch keinen Durchblick hat, kann das ziemlich schlimm sein. Probleme kann man nicht bewältigen und lösen. Man macht dann alles Mögliche, auch Unsinnige, aber das Leben hat keinen Sinn und Ziel. Menschen verlaufen sich und finden keinen Ausweg aus ihrer Situation, lassen sich von Erfolg, Ansehen, Geld und Karriere blenden oder sind enttäuscht vom Leben und wurschteln sich durch oder lassen sich von Hass, Rache und Bitterkeit leiten. Ganze Gesellschaften sind so blind in den Untergang gerannt. Unsere biblische Geschichte heute handelt von einem Mann, der blind war. Jesus hatte ihn geheilt und nun konnte er wieder alles sehen und sich orientieren. Nach einiger Zeit trifft sich Jesus wieder mit ihm. Jesus will ihn nun auch an der Seele heilen, damit er Durchblick für sein Leben bekommt und im Licht des Gottes leben kann. Ich lese uns gleich aus dem Johannesevangelium im 9. Kapitel, die Verse 35 bis 39. In dieser Geschichte um einen Blinden, der von Jesus geheilt wurde. Der Geheilte wurde vor die Pharisäer gebracht und sie fragten ihn, ja, wer hat er nun eigentlich gesündigt? Aufgrund seiner Antworten schlossen die Pharisäer ihn aus der Synagoge aus. Ich lese also, als Jesus hörte, dass sie ihn, den Geheilten, aus der Synagoge ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Der Mann antwortete, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Jesus sagte, er steht vor dir und er spricht mit dir. Herr, ich will dir alleine gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Bis hierhin. Jesus macht also deutlich, blind ist der, der meint, er kann alleine das Leben meistern. Weil er sich selbst stark oder gut genug fühlt oder weil es für ihn unter seiner Würde ist, zuzugeben, dass er Jesus braucht. Sehend ist der, der auf Jesus hört und sich sein Leben von ihm hell machen lässt, der lernt, das Leben aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen und die Probleme und Aufgaben von Gott her zu beleuchten, der sich von ihm zeigen lässt, was in seinem Leben in Ordnung oder in Unordnung ist und sich von Jesus sagen lässt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Wir erleben das in Lübeck auf der Straße, es ist unglaublich. Ich habe meinen Leuten gesagt, wenn ihr vor fünf Jahren gesagt hättet, was ihr heute auf der Straße erlebt, hätte ich euch den Weg in die Psychiatrie gezeigt. Ich habe gesagt, ihr seid nicht ganz richtig. Und ich heute höre, ich habe jetzt gerade gestern wieder, Freitag waren sie wieder draußen, und dann schreibt mir unser Evangelisationsanführer, wie ich ihn immer nenne, wir haben mit 17 Leuten gebetet auf der Straße und 30 Bibeln verteilt. Das ist ja unglaublich. Warum ist das so? Weil die Leute keinen Durchblick haben. Die wissen einfach nicht mehr, was los ist. Und sie finden keinen, der ihnen mal eine Antwort gibt. Es ist da einer dabei, der steht oder sitzt auf der Straße und predigt. Nach der Predigt kommen Leute zu ihm hin, direkt nach der Predigt sagen, ich möchte mich bekehren. Also das Feld ist weiß zur Ernte, wie es im Gottes Wort heißt. Aber wir müssen hingehen. Das ist das Entscheidende. Und dafür braucht man jüngere Leute. Der Knoten muss einmal platzen. Bei uns ist er ja auch geplatzt irgendwann. Wir haben ja auch lange Zeit mit 25, 30 Leuten so vor uns hingelebt und auf einmal ist der Knoten geplatzt nach der Pandemie und es geht aufwärts. Und ich habe das Vertrauen in Lauenburg, dass das hier auch noch so geschehen wird. Wir geben nicht auf. Wir glauben dem Herrn. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Dunkeln sein, sondern das Licht des Lebens haben. Mit Jesus als unser Licht finden wir den richtigen Weg, bekommt unser Leben eine klare Richtung, wird sinnvoll und erfüllt. Jesus geht sogar noch weiter und sagt, an dieser Frage, ob ich meine, Jesus zu brauchen oder nicht, findet das Gericht über ein Leben statt, die Entscheidung darüber, ob ein Leben sinnvoll, gut wird oder nicht. Deshalb fragt Jesus den ehemaligen Blinden, willst du zu dem gehören, der von Gott kommt? Er antwortet ja, denn ich weiß, dass er da die richtigen Antworten bekommt. Und Jesus sagt ihm, ich bin es. Glaube und vertraue mir. Der Blinde hatte eine tolle Erfahrung mit Jesus gemacht. Er war gesund geworden. Viele Menschen machen gute Erfahrungen mit Gott, zum Beispiel bei einer Gebetserhörung, bei Trost in Krisen oder durch die Hilfe bei einer anstehenden Entscheidung. Es ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass wir gute Erfahrungen mit Jesus machen. Wir leben in einer Zeit, in der die meisten Menschen mehr der Politik und den gleichgeschalteten Medien vertrauen als dem Wort Gottes. Peter Hane hat es richtig formuliert. Er sagt, die meisten Christen waren feige, weil sie zugelassen haben, dass Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen einsam haben sterben müssen, weil man den Angehörigen den Zugang verweigert hat. Und er hat recht. In Deutschland existiert Religionsfreiheit und die Politik hatte eigentlich nicht das Recht, überhaupt in die Religion reinzureden. Ich habe mir das nicht lange gefallen lassen. Ich habe irgendwann gesagt, das reicht mir jetzt. Wir sind alle erwachsen, jeder weiß, was er tut und was er zu lassen hat. Wir hatten auch keine Auseinandersetzungen, ob Ja-Impfung oder Nein-Impfung oder wie auch immer. Sondern ich habe gesagt, wer vor der Tür steht und rein will, der kommt rein. Ja, wir hatten eine Gemeinde in Lübeck, die hat an Heiligabend ihren Gottesdienst gefeiert unter G2, ja, geimpft oder genesen. Dann habe ich gesagt, ausgeschlossen, nicht in der Arche. Jeder kommt rein und ich kontrolliere auch keinen fix und fertig. Wenn die verfassungswidrige Gesetze kontrollieren wollen, dann sollen sie gefährlich selber kommen. Hab mir das einfach nicht mehr gefallen lassen. So, aber das haben sich viele nicht getraut und das ist schade. Warum? Weil sie sich auf die Medien verlassen haben, anstatt in Gottes Wort mal nachzugucken, worum es eigentlich geht.
Jesus hat sich auch den Aussätzigen
zugewandt. Na klar, für wen ist er denn gestorben? Doch nicht für die Gesunden, für die, die sich für sonst was halten. Wir leben in einer Zeit, die tatsächlich die Endzeit ist und wir leben, wie die Sünde zur Ausreifung kommt. Wir sehen aus Davos, dass gesagt wird, unsere Bibel muss weg, wir müssen mit künstlicher Intelligenz eine neue schreiben. Und der Papst sagt dasselbe, die Bibel von heute hat uns nichts mehr zu sagen, wir müssen eine neue schreiben, macht einen Vertrag mit dem Islam und die schreiben zusammen an einer neuen Bibel und dann wollen sie eine neue Weltreligion gründen, an die wir alle glauben sollen. Da frage ich mich wirklich, wann gucken diese Leute eigentlich mal in Gottes Wort? Ich habe das gesehen im Fernsehen, wenn die Päpste beerdigt werden, dann liegt die Bibel aufgeschlagen oben auf dem, wenn er durch die Stadt getragen wird, dann liegt die Bibel oben auf dem Sarg, aufgeschlagen. Und ich habe manchmal gedacht, das hätten sie ihm vielleicht schon früher geben sollen. Aber was willst du machen? Und dennoch, viele Menschen machen gute Erfahrungen. Zum Beispiel mit Gott, zum Beispiel bei einer Gebetserhörung, bei Trost in Krisen oder durch die Hilfe bei einer anstehenden Entscheidung. Und das Beten ist immer wieder das Wichtigste überhaupt. Eine Gemeinde, die nicht betet, kannst du von außen abschließen. Es geht nicht. Wir haben das erlebt, gerade wieder. Wir hatten eine junge Frau, die hat Krankenschwester gelernt und Dann kam ja die Impfpflicht. Ja, und dann hat es geheißen, entweder impfen oder aufhören. Mitten in der Lehre. Und dann haben wir gesagt, nee, wir beten dich da raus. Und siehe da, wir haben sie da rausgebetet. Und jetzt stand sie vor der Abschlussprüfung und in einem Prüfungsbereich hat sie gesagt, also da ist mir was vorgelegt worden, ich hatte keine Ahnung. Nichts habe ich überhaupt nie in der Ausbildung gehört, nie gelernt, weiß nicht, was ich damit machen soll. Wir haben für das Mädchen gebetet, sie hat bestanden. Also unser Gott ist immer noch derselbe und er hilft den Sein, da wo es notwendig ist. Und Krankenschwestern können wir momentan nicht genug haben. So machen wir auch gute Erfahrungen. Es ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass wir gute Erfahrungen mit Jesus machen. Wir leben in einer Zeit, in der die meisten Menschen mehr der Politik und den gleichgeschalteten Medien vertrauen als dem Wort Gottes. Inzwischen sind die Zusammenhänge bekannt und die Verantwortlichen schweigen. Was ist das Problem? Wenn die Christen anfangen, das Wort Gottes zurückzustellen und der Welt zu glauben, dann ist das Ergebnis, dass wir schlechte Erfahrungen machen. Gott will, dass wir ihm und seinem Wort vertrauen. Er sagt durch seinen Sohn Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Klar, wir wollen alle gute Erfahrungen mit Jesus machen. Wenn es aber schwierig wird, dann ist das Wichtigste, dass wir ihm und nicht der Welt vertrauen. Denn Jesus will mehr als gute Erfahrungen erzeugen, weil wir Menschen mehr brauchen. Er will, dass wir nicht nur ab und zu gute Erfahrungen mit ihm machen, sondern dass wir im Herzen sehend werden und ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen. Heiland bedeutet doch, es ist jemand da, der Heil macht. So fragt Jesus auch uns, glaubst du an mich? Lässt du dein Leben von mir umgestalten? Lässt du dich führen? Lässt du dich von mir im Herzen sehend machen, dass ich dein Licht werde? Und lässt du dir von mir sagen, worauf es im Leben ankommt? Die Frage ist, wagen wir es, uns ganz auf Jesus einzulassen? Das ist ein Wagnis, denn wir wissen ja vorher nicht, was dabei rauskommt. Es ist wie auch sonst im Leben, wenn wir auf etwas Neues zugehen. Zum Beispiel nach einem Umzug alles neu entdecken und lernen zu müssen, wo man einkauft, wo die Ärzte sind, welche Menschen man treffen wird. Oder genauso ist es beim Beginn des Studiums oder bei einer beruflichen Veränderung. Ich kann mir vorher alles ansehen, aber dann muss ich los und muss es wagen. Genauso ist es mit Jesus. Wagen wir es, ihn als unseren wichtigsten Freund und Begleiter im Leben zu haben. Von ihm alles zu lernen, dass er unser Licht ist, uns Orientierung, Sicherheit und Halt gibt und uns den Weg zu einem guten und sinnvollen Leben führt. Ich kann nur bezeugen, dass sich dieses Wagnis lohnt, und zwar jeden Tag neu. Habt ihr Angst vor dem, was gegenwärtig passiert, vor der Zukunft? Also ich nicht die Bohne. Also mich ficht das alles nicht mehr an. Das gab Zeiten, da habe ich rumgestritten, das habe ich lange abgelegt. Ja, es ist nicht egal, wovon wir uns beeinflussen lassen, woran wir unser Leben ausrichten, ob wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen oder nicht. In Epheser 5, in den Versen 15 bis 20 lesen wir, darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Das ist vor 2000 Jahren geschrieben. Seid nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist Gottes sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles und im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Abschnitt voller Ermahnungen. In jedem Vers finden wir Aufforderungen. Solche Texte sind nicht so beliebt, denn ermahnt werden heißt, dass der Ermahnende irgendwas an mir nicht gut findet. Der kritisiert mich. Möcht ihr Kritik? Die Experten haben festgestellt, dass 70% der Kritik berechtigt ist. Aber das ist nicht so einfach, damit umzugehen. Gott will, dass ich mich ändere. Und das ist unbequem und erfordert Anstrengung. Als Begründung sagt Paulus nur einen Satz hier. Er sagt, wir leben in einer bösen Welt. Damit meint er nicht, dass alles in dieser Welt böse und schlecht ist, sondern dass es so viel Schlechtes in der Welt gibt, dass es leicht möglich ist, dass es uns trifft und beeinflusst und vom richtigen Weg abbringt. Dieser Satz, ich sagte es gerade, wurde vor 2000 Jahren aufgeschrieben. Eigentlich denken viele, früher war alles besser. Aber wenn man sich die Geschichte ansieht, dann weiß man, dass die Welt immer gleich geblieben ist und sie wird auch so bleiben. Das Böse ist immer eine Bedrohung für uns, für jeden. Und eben nicht nur damals, sondern auch heute. Man braucht sich nur die Nachrichten aus der Welt anzusehen und hört unter anderem Berichte von Kriegen, Bomben, Vergewaltigungen, Hunger, Umweltzerstörung, Krankheit, Seuchen, Ausbeutung und Profitgier. Aber nicht nur in der weiten Welt, sondern auch schon im engeren Lebenskreis gibt es Schlägereien, Vergewaltigungen, Diebstahl, Betrug, Mord, verwahrloste Kinder ohne Frühstück und richtiges Essen, betrunkene Jugendliche, die ihr Leben zerstören. Andere werden mit Leistungsdruck gequält, damit sie was Besonderes werden. Erwachsene, die gierig immer mehr wollen an Geld, Ansehen, Besitz und nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben oder ihre Bequemlichkeit suchen. Böse ist da, und wie schnell kann da jemand vom richtigen Weg abkommen? Wer weiß noch, worauf es wirklich ankommt? Wissen wir es? Ich möchte euch eine kleine Anekdote erzählen, die Geschichte von der verkauften Sonne. Die Geschichte spielt in einer kleinen Stadt. Die Leute waren nett und hatten alles, was man braucht. Häuser, Kleidung, Essen, Autos und so weiter. Sie hatten nur einen Fehler. Sie wollten immer mehr und mehr von allem, was so angeboten wurde. An Reisen, Alkohol, Partys, Gärten, Spielsachen, Vergnügen und so weiter. Da sie nicht alles bezahlen konnten, beschlossen sie eines Tages, die Sonne zu verkaufen. Sie sagten sich, dann haben wir so viel Geld, dass wir uns alles kaufen können. Aber die Folge war, dass es Tag und Nacht dunkel war. Es wuchs nichts mehr, keine Blumen, gräßer Bäume und das Leben starb. Die Leute wurden gereizt, sie stritten sich und wurden immer unzufriedener, weil es dunkel war. Sie sahen nicht mehr den richtigen Weg für sich und gegenseitig konnten sie sich nicht mehr richtig wahrnehmen und erkennen. Da erinnerten sich einige, früher, da hat uns die Sonne das Leben hell gemacht. Wie schön wäre es, wenn wir wieder eine Sonne hätten. Doch was sollen wir jetzt machen? Keiner wollte ihnen die Sonne wieder verkaufen und selber bauen konnten sie auch keine Sonne. So blieben sie eine lange Zeit weiter in der Dunkelheit, bis eines Tages eine große Unruhe in der Stadt herrschte. Es hieß nämlich, da ist ein Fremder in der Stadt, der will uns eine Sonne schenken. Als die Leute das hörten, bekamen viele Angst, dass sie dann alles wieder hergeben müssten, was sie sich gekauft hatten. Einige sagten, das sei doch Spinnerei, das gibt's doch nicht. Andere dachten, vielleicht stimmt das ja, und sie gingen hin und merkten, dass es wahr ist. Schließlich, sie ließen sich eine kleine Sonne schenken und es wurde wieder hell in unserem Leben. Das ist unser Leben und die Sonne ist Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Worauf es ankommt in unserem Leben und im Leben unserer Kinder und Jugendlichen, unserer Senioren, wir müssen die Sonne für unser Leben wieder haben und in der Sonne leben. Die Sonne Gottes ist Jesus. Wir brauchen ihn. Wir brauchen sein Licht, um in seinem Licht unser Leben zu ordnen und zu sorgen, zu sortieren, zu fragen, was wichtig und unwichtig ist. In welchem Licht wollen wir es sonst tun? Im Licht des Geldes, der Anerkennung, des Mainstreams, was man tut und sagt, oder im eigenen Licht? Im Licht Jesu erfahren wir Geborgenheit und Wärme. Bei ihm sind wir sicher, werden geliebt und ertragen. Nichts auf der Welt kann uns das so sehr und so sicher geben. Im Licht Jesu erkennen wir den Weg, sehen die Hindernisse, die Abgründe und Gefahren und können den richtigen Weg gehen. Im Licht Jesu können wir sein Licht ausstrahlen und etwas von dem weitergeben, was Jesus uns gibt. Und deshalb ermahnt Paulus hier, achtet auf eure Lebensweise. Es ist nicht egal, wie wir leben, wie wir es gestalten, womit wir die Zeit füllen, womit wir unsere Seele füttern oder von welchen Dingen wir uns beeinflussen lassen. Lasst euch vom Geist Gottes anfüllen, ruft Paulus uns zu. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir immer von irgendeinem Geist beeinflusst werden. Vom Geist des Geldes, des Erfolgs, der Karriere, der Sucht, des Egoismus oder vom Geist anderer Menschen, sei es der Ehepartner, die Kinder oder jemand anderes. Das Einzige und Beste, was uns prägen kann, ist der Geist Gottes. Ermutigt euch mit biblischen Inhalten, um auf dem richtigen Weg zu bleiben und seid Gott gegenüber dankbar für alles, denn wenn wir für etwas danken, dann machen wir deutlich, dass das wichtig und kostbar für uns ist. Es gibt in der Bibel noch viel mehr solcher guter und hilfreicher Anweisungen Gottes. Es ist eben nicht alles egal, sondern Gott schenkt uns in Jesus seine Sonne, weil wir in seinem Licht das Leben finden. In seinem Licht haben wir das Licht, steht auch im Wort Gottes. Es gibt in der Bibel noch viel mehr als solch guter und hilfreicher Anweisungen. Es ist eben nicht alles egal, sondern Gott schenkt uns in Jesus seine Sonne, weil wir in seinem Leben das Licht finden. Gott legt uns mit Jesus doch keine Steine in den Weg für ein gutes Leben, sondern er gibt uns die Chance für einem guten, erfüllten Leben. Es ist nicht egal, wovon wir uns beeinflussen lassen oder wovon unsere Kinder beeinflusst werden, woran wir unser Leben ausrichten oder unsere Kinder und Jugendlichen, ob wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen oder nicht. Nutzt die Zeit, sagt Paulus. Die Zeit geht schnell vorüber, das Leben geht schnell vorüber. Du weißt auch nicht, wie dein Leben morgen aussieht. Nutze die Zeit, die du hast, um dich mit Gottes Wort zu beschäftigen, um die Beziehung zu ihm zu festigen und lebendig zu gestalten. Denn wenn du es in guten Zeiten nutzt, hast du in schlechten Zeiten einen Vorrat an Vertrauen, an Zuversicht und Hoffnung. Dann weißt du dann auch, dass Jesus bei dir ist, er dich liebt und dich trägt bis in die Ewigkeit. Im Grunde wissen wir und die meisten Menschen, dass das, was Jesus uns zeigt und was die Bibel uns sagt, gut ist, wichtig und hilfreich. Deshalb sagt Paulus hier im Brief an die Epheser, lebt nicht als Unwissende, tut nicht so, als wüsstet ihr nichts, sondern ihr wisst, worauf es ankommt. Nämlich sich von Jesus beeinflussen zu lassen. Seid nicht uneinsichtig, sondern begreift, was Jesus von euch erwartet. Lasst euch von Jesus überreden, überwinden. Lasst euch von ihm die Sonne Gottes schenken und lebt danach. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für das Wort. Du möchtest unsere Herzen segnen in diesem Wort, uns nachdenklich machen und auch die, die die Predigten später im Internet anhören würden, wollen und werden, auch die sollen gesegnet sein und sich prüfen an ihrem eigenen Leben, aber vor allen Dingen an deinem Wort. Sei du bei jedem Einzelnen, der dein Wort hört und versteht und die Entscheidung trifft, sich für dich zu entscheiden. Amen. Amen.